Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Blauer Himmel und 18 Grad. Die Natur gibt sich ausnahmsweise freundlich in Ushuaia, im südlichsten Zipfel Argentiniens. Trotzdem, der Wetterbericht hat hier noch seine Berechtigung. Wind, Eisstürme, Hagel, Sonne, Regen, alles ist möglich. Die Jahreszeiten vermählen sich im Land des Feuers an einem einzigen Tag, sagen seine Bewohner über den einsamen Landstrich.
Zu Sternen werden die Toten. Die Religion der indigenen Völker Feuerlands. Eine Sendung von Michael Marek.
Der Wind pfeift und meistens ist er kalt. Im Winter von März bis November sogar eiskalt. Gletscherzungen münden in die Fjorde Feuerlands, manche so hoch wie Wolkenkratzer. Drumherum schneebedeckte Berge. Hier an den Küsten des Archipels zwischen Magellanstraße und Kap Horn lebte jahrhundertelang eine indigene Bevölkerung, Seenomaden und wettererprobte genügsame Menschen, echte Überlebenskünstler.
Everything that you see here is Tierra del Fuego.
Alles, was Sie hier sehen, ist Feuerland. Feuerland ist eine große Insel. Ein Drittel des Gebietes gehört zu Chile und zwei Drittel zu Argentinien. Aber die meisten Menschen leben im argentinischen Teil.
Marcelo Gallo ist der Expeditionsleiter auf unserer Fahrt durch Feuerland. Vor dem chilenischen Endvierziger mit dunklem Vollbart liegt eine riesige Landkarte. Einst lebten im Insellabyrinth der Tierra del Fuego 5 indigene Stämme. Die Kaveskar, Selknam, Aonikeng, Hausch und die Yagan. Bis auf die Aonikeng waren sie allesamt Seefahrer, die durch die zerklüftete Landschaft Feuerlands zogen. Bevor die weißen europäischen Entdecker und Kolonialisten Anfang des 16. Jahrhunderts kamen, lebten sie, vor allem die Yagan, inmitten einer rauen Natur und reisten auf dem Meer in kleinen Kanus aus Hölzern und Baumrinde.
Die meiste Zeit lebten die Yagan in ihren Kanus. Aber bei schlechtem Wetter gingen sie an Land und bauten diese Wigwams aus Ästen, trockenen Blättern, Moos und Gestrüpp. Diese traditionellen Behausungen wurden von den ersten europäischen Entdeckern und Wissenschaftlern beschrieben.
Die indigenen Völker Feuerlands und Patagoniens bauten keine Städte, keine Denkmäler. Sie hinterließen keine Töpfereien. Keine geschriebene Sprache und keine Religion.
Die Religion, wie wir sie heute verstehen und wie sie sich seit der Antike entwickelt hat, ist diesen ethnischen Gruppen unbekannt. Sie haben vielmehr einen animistischen Glauben, der von der Allbeseeltheit der Natur ausgeht und von spirituellen Wesenheiten geprägt ist. Diese Wesen sind Teil der Natur, zeigen sich in den Sternen oder den Klimaphänomenen. Es handelt sich um kleine Gesellschaften, einfach organisiert nach familiären Zugehörigkeiten. Als Nomaden ziehen sie je nach Nahrungsbedarf umher.
Sergio Lausig-Lasinovic ist Historiker und Direktor für Regionalstudien an der Universität Magallanes in Puerto Arenas, Chile. Ähnlich argumentiert auch Joachim Piepke, emeritierter Professor für systematische Theologie und Ethnologie.
Alle Stämme kannten ein höchstes Wesen, eine Art Schöpfergott. Und sie nannten ihn Watauineba. Das heißt im Yamana oder Yagan wörtlich der hohe Herr dort oben. So wurde dieser Gott genannt. Er hatte aber selbst keinen eigenen Kult, sondern die Welt und der Himmel waren von Geistern bewohnt. Und diese Geister konnten gutartig wie auch bösartig sein. Die Indigenen kannten Gebete des Klagens, des Bittens und des Dankens. Ihre Religion war also keine kultische Religion, sondern eher eine Religion des Gebetes, des Bittens oder Klagens.
In Sao Paulo arbeitete Piepke als Seelsorger in den Armenvierteln. Seit 1962 ist er Mitglied der Gesellschaft des Göttlichen Wortes, einer Ordensgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche.
Die Feuerländer hatten genauso auch wie wir großes Schmerzempfinden beim Tod ihrer Verwandten. Und sie glaubten an die Existenz des Weiterlebens, einer Geistseele, die über den Tod hinaus dauert. Aber diese Geistseele des Verstorbenen tritt nie mehr in Kontakt zu den Lebenden. Die Seelen der Verstorbenen bekamen dann einen Platz in den Sternen. Man wusste dann ungefähr, in welchem Stern ist der tote Großvater oder der Vater gelandet.
Diagan glaubten an ein Weiterleben der Seele. Nach ihrem Tod würden sie zu Sternen werden. In ihrer Mythologie erwähnen sie Orion und das Kreuz des Südens. Für die Selknam waren die Sterne die Geister ihrer Vorfahren und sie fühlten sich dem Universum nahe. Sie glaubten, dass alles lebendig sei, ein Stein ebenso wie das Wasser. 1519 brach der Portugiese Fernão de Magalhães als Generalkapitän im Dienst der spanischen Krone mit einer Schiffsflotte zu einer Weltumsegelung auf. Im Oktober 1520 segelte die Flotte die Atlantikküste Südamerikas entlang. Ein schwerer Sturm trieb am 1. November, dem Allerheiligentag, vor 500 Jahren, zwei seiner Schiffe in eine Bucht, die sich im weiteren Verlauf als Durchfahrt zum Pazifischen Ozean erwies. Magalhães gab diesem Gewässer nach dem Kalendertag zunächst den Namen Meerenge Allerheiligen.
Eines Tages zeigte sich uns ein Mann von gigantischer Statur. Er war am Strand und fast nackt, sang und tanzte und warf sich dabei Sand auf den Kopf. Wir reichten ihm kaum zur Hüfte.
Schreibt Fernão de Magalhães Chronist Antonio Pigafetta in seinem Tagebuch. Die europäischen Entdecker gaben dem Land nördlich der Magellanstraße den Namen Patagonien, während sie die Inseln südlich davon Feuerland nannten. Diagan lebten abgeschieden und konnten ihre Lebensweise als Seenomaden bis zum Eintreffen der Europäer bewahren. Sie waren meist splitternackt, weil sie im Wasser nach Muscheln suchten oder Seelöwen jagten. Und sie rieben sich zum Schutz vor der Kälte mit dem Fett dieser Tiere ein. Der Gründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, verlor bei ihrem Anblick seine Menschlichkeit und schrieb verächtlich über Diagan:
Während wir an Land ruderten, trafen wir auf ein Kanu mit 6 Feuerländern. Diese waren die jämmerlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Diese armen Geschöpfe waren mit weißer Farbe beschmiert. Ihre Haut war fettig und schmutzig, ihr Haar verwirrt, ihre Stimme misstönend und ihr Mimenspiel heftig und ohne Würde. Wenn man solche Menschen sieht, glaubt man kaum, dass sie Mitmenschen und Bewohner derselben Erde sind. Wir stellen oft Vermutungen an, was für ein Vergnügen die weniger begabten Tiere genießen können. Mit wie viel größerem Recht kann man diese Frage in Bezug auf diese Barbaren stellen?
Darwin formulierte das alles nicht als Wissenschaftler.
Expeditionsleiter Marcelo Gallo.
Es war mehr seine persönliche Meinung. Für ihn gehörten die Diagan zu den erbärmlichsten Wesen, die er je gesehen hatte. Darwin wollte nicht glauben, dass er mit ihnen dieselbe Welt teilte. Aber dass Darwins Text veröffentlicht wurde, das hat den Diagan viel Schaden zugefügt.
Zwischen 1918 und 1924 unternahm der Steyler Missionar und Anthropologe Martin Gusinde 4 Forschungsreisen nach Feuerland. Er lebte bei den verschiedenen Stämmen, lernte ihre Sprachen, dokumentierte das Leben im Archipel, machte Fotos, nahm ihre Gesänge auf kratzigen Schellackplatten auf und hinterließ ein 4-bändiges Werk. Seine Arbeit gilt als die beste, die je über die Feuerländer geschrieben wurde. Im südlichsten Ort der Welt, im Puerto Williams auf der Isla Navarino, erinnert heute ein Museum an ihn. Gusindes Fotos zeigen verängstigte Mitglieder des Yagan-Stammes, die von den Weißen verfolgt, bekehrt und später ermordet wurden. Heute lebt noch eine letzte Yagan-Nachfahrin. Cristina Calderón, eine Frau von 93 Jahren, mit deren Tod ihr Volk und ihre Geschichte endgültig ausgelöscht sein werden. Sie ist die Letzte, die die Sprache ihres Volkes spricht und die Wörter kennt für Meer, Wasser, Robbe, Wal, Kanu, Papa, Mama, Kind, Sonne, Mond, Sterne. Nur für Gott und Polizei gibt es kein Wort. Calderón, als die letzte Nachfahrin der Yagan, wurde von der chilenischen Regierung als lebender menschlicher Schatz anerkannt. Joachim Piepke.
Cristina Calderón ist die letzte noch lebende Feuerländerin der Yagan. Man kann sagen, zur Zeit von Lucinde, dass es damals noch ungefähr 2500 Yagan gab. Das war also in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Als Lucinde dann dorthin kam und bei seinen Forschungen war, ein Jahrzehnt später, zählte man noch ganze 50 Überlebende dieses Stammes. Und ähnlich waren die Zahlen auch bei den Selknam auf der Isla Grande, also auf der großen Feuerlandinsel. Dort waren vermutlich noch um die Jahrhundertwende 4000 Selknam vorhanden. Und als Lucinde dort unter ihnen seine Forschungen machte, waren es gerade noch 279. Also man sieht, ein richtiges Massensterben ist in wenigen Jahrzehnten dort vorgekommen.
Is important because all of this territory that we have here.
Das ist deshalb so wichtig, weil sich hier die Schreckensgeschichte des Yagan-Volkes abgespielt hat. Sie lebten hier als Seenomaden mit ihren einfachen Rindenkanus seit über 7000 Jahren. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden sie, ihre Lebensweise und ihre Kultur.
Wissenschaftler schätzen, dass es im 19. Jahrhundert etwa 8000 Feuerländer mit 300 Kanus gab, die den riesigen Archipel Feuerlands befuhren. 1883 kamen die Siedler, die Gold- und Glückssucher, die Militärs, die Polizei, die Viehzüchter und Missionare. Das war der Anfang vom Ende für die Völker Feuerlands und Patagoniens.
Es ist eine Tatsache, dass die Missionare neue Krankheiten einschleppten und die Urbevölkerung damit infizierten. Die Yagan kannten die Krankheitserreger nicht, folglich hatten sie auch keine Immunabwehr dagegen. Das führte dazu, dass ihre Bevölkerungszahl rapide abnahm, besonders am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Man muss natürlich dazu sagen, dass es nicht nur katholische Missionare waren. Vor den katholischen Missionaren waren schon die anglikanischen Missionare dort, und zwar von der South American Missionary Society. Von den katholischen Missionaren war es die Gesellschaft der Salesianer, die dort missionierten. Das Problem der Missionsgesellschaften war eigentlich, dass sie, wie das ja zu der Zeit üblich war, die sogenannten Wilden umerziehen wollten. Und diese Umerziehung schloss natürlich mit ein, dass sie ihr ganzes Weltbild und religiöses Bild auszuradieren versuchten, um das christliche Weltbild einzupflanzen.
Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber die moderne Forschung geht davon aus, bis zu 100 Millionen Menschen starben an eingeschleppten Krankheiten seit Ende des 15. Jahrhunderts in Nord- und Südamerika. Krankheiten, die die europäischen Eroberer und Missionare mitbrachten. Diese demografische Katastrophe erleichterte und ermöglichte den Europäern ihren kolonialen Siegeszug. Derart geschwächt hatten die indigenen Gesellschaften kaum Möglichkeiten effektiver und nachhaltiger Gegenwehr. Die europäischen Niederlassungen und Kolonien trugen erheblich dazu bei, Europa als ökonomisches und politisches Zentrum der Welt zu installieren. So Historiker Glasinovic.
Die Gruppe, die am stärksten unter der Kolonisierung zu leiden hatte, war die Ethnie der Onas oder Selknam, vor allem wegen des Interesses, große Landflächen für die Viehzucht zu nutzen, auf denen sie lebten. De gran parte de la población
Ona. Nachdem sie Jahrtausende mit dem Wasser, den Sternen und ihrem Schöpfergott Watauineva verbunden waren, stürzte die Welt der indigenen Bevölkerung Feuerlands zusammen.
Diese Religion, die wurde von den Missionaren damals nicht anerkannt, weil man diese Art der Religiosität und Anbetung für gottlos und teuflisch hielt. Und erst als diese zwei katholischen Steiler-Missionare, also Martin Gusinde und Wilhelm Koppers, ihre ethnografischen Studien dort machten, erlangten diese Stämme die Anerkennung ihrer religiösen Weltanschauung. Koppers schrieb dann wörtlich 1924:
Dieser freudige Glanz in ihren Augen ist für uns unvergesslich. Als sie von uns hörten und ihre Augen glänzten und wir sagten zu ihnen, ja, eurer Watauineva ist grundsätzlich dasselbe wie auch unser Gott der Christen.
Aber durch all die lange Zeit war es nicht anerkannt gewesen. Das ist also diese Tatsache, dass sie hatten eine einheimische religiöse Vorstellung, die aber in den Augen der christlichen Missionare erstmal primitiv war und zum anderen eben dann gedeutet wurde als teuflische Verführung oder Eingebung.
Die chilenische Regierung unterstützte die Viehzüchter und brandmarkte die Indigenen als korrupt und barbarisch und denunzierte sie als Viehdiebe. Man nahm ihnen ihren Glauben, ihre Sprache und ihre Kanus. Katholische Missionare gaben ihnen alte Kleidung, die verseucht war von den Bakterien der Zivilisation. Die meisten wurden krank und starben. Andere wurden von Kopfgeldjägern ermordet. Die Viehzüchter zahlten 1 Pfund für einen Hoden und eine weibliche Brust, 10 Schilling für ein Kinderohr. Keines dieser Blutbäder führte je zur Verurteilung der Täter. Das Ende unserer Fahrt ist in Punta Arenas erreicht. Die größte Stadt vor der Antarktis, wie die Chilenen sagen. Auf dem zentralen Platz musiziert vor dem Fernão de Magalhães-Denkmal eine Schulklasse. Von oben blickt der portugiesische Generalkapitän in die Ferne. Machtbewusst, mit einem Bein auf einer Kanone und den Kopf triumphierend in die Höhe gereckt. Ihm zu Füßen kauern rechts und links 2 besiegte Indigene vom Stamm der Selknam oder Onas. Nicht demütig, aber mit gesenktem Blick.
Bei einem Ona, die Onas haben ja auf Feuerland gelebt, der hat am Fuß einen glänzenden Zeh.
Vivian Torres-Gleim, Mitfünfzigerin und Chilenin mit deutschen Vorfahren.
Und warum ist das? Jeder Tourist oder jeder Mensch, der hierher kommt nach Punta Arenas, der muss den Fuß anfassen. Und wenn der den Fuß anfasst, der kommt zurück hier in die Region oder nach Punta Arenas. Das ist auch eine gute Sage hier von Punta Arenas.
Dass die Indigenen von den Weißen vollständig ermordet wurden, davon verrät der auf Hochglanz geküsste See natürlich nichts. Hier im Land des Feuers, fast am Ende der Welt.
Mamila Pinata Pao, in der Sprache der Yagan heißt das, das Austauschen eines Blickes zwischen 2 Personen, von denen jeder wünschte, der andere würde etwas initiieren, was beide begehren, aber keiner bereit ist zu tun.
Im Guinness-Buch der Rekorde ist Mami Lapinatapai als das prägnanteste Wort der Welt gelistet. In den Fjorden von Feuerland liegen keine Toten mehr, keine Schreie des Schmerzes sind mehr zu hören, der Willkür, des Sadismus, nicht die Hetzjagd der Kopfjäger. Nur unser Expeditionsschiff, mit dem wir unterwegs waren, durch eine idyllische Landschaft auf den Spuren der Feuerländer.
Sie hörten, zu Sternen werden die Toten. Die Religion der indigenen Völker Feuerlands. Eine Sendung von Michael Marek. Es sprachen Hildegard Meyer, Robert Christoth, Martin Schaller und Reinhard Pedel. Technik Caroline Thon. Regie Anna Suhr. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.